Zweiten Advent. Kann alle sehen. Ja, gut, und sagte schon, heute ist dran der vierte Teil unserer Reihe Reformation des Herzens. Da bin ich. Hast du schwarze Folie? Reformation des Herzens, und der vierte Teil heute ist sola fide, allein durch Glauben. Sola fide, lateinisch. Und bei unserer Predigtreihe geht es natürlich um einen ganz bestimmten Herrn. Martin Luther, 500 Jahre, hat uns ja dieses Jahr einen zusätzlichen Feiertag beschert. Waren wir ja nicht ganz böse drum, dass wir das hatten. Luther, der mit seiner Reformation so einiges bewirkt hat und einiges angestellt hat. Wichtig ist uns bei dieser ganzen Thematik allerdings diese Reformation der Herzen. Dass wir uns in unserem Herzen reformieren lassen, ändern lassen, dass dort etwas bereit ist, etwas zu tun. Aber bei diesem ganzen Thema, was ist eigentlich Glauben? Wir kennen das aus dem Alltag, Glauben gehört in die Kirche, ne? Wird oftmals gesagt, oder wir kennen auch den Spruch, Glauben heißt nicht wissen. Auch so ein Spruch. Oder wer es glaubt, wird selig. Oder im Moment so ganz aktuell, ich glaube, ich werde krank. Ja? Oder ich glaube, es regnet bald. Oder unsere Fußballfreunde, ich glaube, heute Nachmittag verliert Hannover gegen Hoffenheim. Ja? Oder ich glaube, mein Hund, meine Katze, meine Oma tut's nicht mehr lange. Ja? Ich glaube. Die Inflation der Worte hat halt eben auch bei dem Wort Glaube leider nicht Halt gemacht. Dabei ist es so existenziell wichtig eigentlich für uns. Und Luther, ich habe da so einige Worte von Luther halt eben auch mal rausgesucht zu dem Thema, der sagt, der Glaube sieht aufs Wort, nicht auf den Prediger. Also nicht auf mich, ne? Ich bin dabei gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist das Wort. Wobei Luther zum Thema Wort ein ganz besonderes Verständnis hat, was mir vorher so auch noch nicht bewusst war. Denn Luther hat differenziert. Es gibt einmal sola verbo, das heißt, das ist die Zusage, das ist für ihn das Evangelium, das ist die Kernsubstanz, wie er es verstanden hat. Und es gibt sola scriptura, das ist die Schrift, das ist die Anweisung, das sind die Gebote. Da hat Luther also sehr fein differenziert. Und dieses sola verbo, die Zusage, dieses Evangelium, das, wo Gott schöpferisch spricht, das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige. Und da schreibt er dazu, die 10 Gebote sind in allen Menschen ins Herz geschrieben. Den Glauben aber kann keine menschliche Klugheit begreifen und muss allein vom Heiligen Geist gelehrt werden. Ohne den Heiligen Geist können wir all das gar nicht fassen. Wie wir am Anfang ja über diese mehr oder weniger sinnlosen Sprüche über den Glauben gehört haben, so ist es halt eben, nur der Heilige Geist kann uns die Dimension des Glaubens so wirklich aufschließen. Und ich war ein Stückchen schon fasziniert von dem, was Luther halt eben auch da entdeckt hat und was er mit seiner Reformation an der Stelle auch bewirkt hat. Für ihn ist es so, dass in der Verheißung, der Zusage Gottes, diese schöpferische Kraft liegt. Durch das Wort wird die Verheißung existent, sagt er. Durch das Wort der Zusage, durch das Aussprechen der Zusage wird es existent. Zum Beispiel Matthäus 5, Vers 23. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Das Wort der Zusage, das Wort der Verheißung, was er dem Hauptmann gegeben hat, In dem Moment, wo er es ausgesprochen hat, wurde der Knecht gesund. Dieses schöpferische, diese kraftvolle Dimension, die in diesem Wort drin liegt. Oder auch in Matthäus 8, Vers 3, da heißt es, und Jesus streckte die Hände aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Dieses schöpferische Wort, er sprach es aus und es wurde. Wie am Anfang zur Schöpfung der Welt, es werde Licht und es ward Licht. Diese gleiche schöpferische Kraft finden wir auch hier in diesem Handeln wieder. Matthäus, einige wenige Verse weiter, sprach er zu dem Gelähmten, stehe auf, heb dein Bett auf und gehe heim. Ja? Da merken wir so diese Dimension, was das einfach, diese Zusage Gottes, was sie bewirkt. Und als letztes Beispiel habe ich noch rausgesucht, es sind ganz, ganz viele, ich wurde fast erschlagen, als ich das alles so rausgesucht hatte, diese Zusagen Gottes, die Gott uns zuspricht. Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt er. Allein der Glaube. Der Glaube ist also eine Wirkung, eine Schöpfung, letztlich eine Frucht, gewirkt durch die Zusage Gottes. Das ist ein Ergebnis. Das kann ich nicht machen. Das ist ein Schöpfungsakt unseres lebendigen Gottes. Ich kann nichts dazu tun. Es ist ein Geschenk. Das betont Luther also sehr deutlich, dass der Glaube ein Geschenk ist, zu dem ich nichts hinzutun kann. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, wir werden hoffentlich beschenkt, ihr hoffentlich auch, ich vielleicht auch. Ich habe es versucht. Wir können nichts dran tun, ob wir beschenkt werden oder nicht. Geschenk ist Geschenk. Habe ich keinen Einfluss drauf. Ja? Das ist so. Also durch die Zusage Gottes entsteht der Glaube in mir. Das Wort der Zusage schafft Glauben in uns, ohne unser Zutun, als Geschenk. Das ist so wichtig zu begreifen. Eine Situation, als Jesus seine Jünger berufen hat. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, Menschenskinders, er geht an denen vorbei und sagt, du, ihr kommt jetzt mit. Die verlassen alles. Was muss da für eine Zusage, was muss da für eine göttliche Autorität drin gelegen haben, dass jemand hingeht und verlässt Hab und Gut. Alles, was er hat, seine gesamte Existenz, lässt er einfach liegen und folgt ihm nach. Ich habe mich mal versucht, in meine Situation zu versetzen. Das ist mir schier unbegreiflich. Was muss da für eine göttliche Dimension in dieser Zusage gesagt haben? Komm, folge mir nach. Ich habe dich erwählt. Wir sagen, wir haben uns entschieden. Wir haben uns für Christus entschieden. Ich sage, Quatsch. Wir konnten gar nicht anders. Ja? Eigentlich ist es eine Anmaßung zu sagen, ich habe mich entschieden. Ja? Wir konnten überhaupt gar nicht anders. Weil wenn Gott in dein Leben tritt, dann kannst du nicht anders. Dann ist seine göttliche Autorität so stark, dass du gar nicht anders kannst, als Ja zu sagen. Der Gelähmte, der konnte gar nicht anders, als aufzustehen. Der hat sich doch nicht bewusst dazu entschieden, ich stehe jetzt auf, weil er es gesagt hat. Sondern diese göttliche Autorität, die da ausgestrahlt wurde, die war so intensiv, es hat ihn förmlich vom Boden gerissen. Jetzt stell mal vor, der hat jahrelang gelegen. Was waren mit seinen Muskeln? Ja, wir wissen alle, wenn man lange liegt, du hast gar keine Kraft, richtig auf deinen Beinen zu stehen. Und der war über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte gelähmt. Ja? Und Jesus sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh heim. Da kann ich mich nicht zu entscheiden. Da muss eine Kraft dahinter stecken, die mich dazu bewegt. Ich sagte auch, ich spreche nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Du und ich, wir sind erwählt. Mein Akku ist leer. Meine hoffentlich nicht. Mein Akku ist noch hell. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Also Jesus kommt auf ihn zu und hat sie erwählt, diese 12. Und zu uns allgemein heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, nicht ihr habt ich euch entschieden, Christ zu werden, ja? Sondern ich habe euch erwählt. Meine göttliche Zusage ist in dein Herz gedrungen und du konntest gar nicht anders als ja sagen. Wenn Gott mit seiner Autorität dich in deinem Herzen anspricht, kannst du letztlich gar nicht anders. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen und er es euch gebe. Das ist so ein erster Anklang, dass halt eben auch da vielleicht auch ein etwas Zurückgeben drin stecken könnte. Ja? Er hat euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Etwas deutlicher wird es in Römer 3, Vers 28. Da heißt es, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. Ja? Gerechtfertigt durch den Glauben. Das war so die ganz, ganz große Überschrift, die Luther halt eben proklamiert hat. Gerechtfertigt durch den Glauben, nicht durch das Tun, was ja gerade damals durch die ganze Ablassgeschichte so ganz, ganz groß im Thema war. Aber was auch heute noch gilt. Und trotzdem sind Werke und Glaube ganz, ganz dicht miteinander verbunden. Das werden wir im nächsten Ausspruch von Luther halt eben auch sehen. Das sagt er, aus dem Glauben werden viele Werke folgen. Ja? Nicht gerechtfertigt durch Werke, aber aus dem Glauben werden viele Werke folgen. Jakobus bringt es ganz wunderbar auf den Punkt, indem er sagt, willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ja? Das ist immer die Frage, Henne oder Ei? Was war zuerst? Glaube ohne Werke. Nicht durch Werke zum Glauben. Aber der Glaube bewirkt was. Und wenige Verse weiter steht, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es ist eigentlich eine logische Kombination, eine logische Folge, der man sich eigentlich gar nicht entziehen kann und die auch gar nicht weiter schlimm ist. Gesundheit. Und die auch gar nicht weiters schlimm ist. Tut auch nicht weh. Und das sagt er wieder, sagt Martin Luther. Glaube ist ein Geschenk Gottes in unserem Herzen. Und wenn die Liebe Gottes in unser Herz gekommen ist, durch den Heiligen Geist, ja, kennt ihr alle den Spruch von mir, dann können wir gar nicht anders. Dann müssen wir uns nicht anstrengen. Dann werden Dinge zur Selbstverständlichkeit, weil sie wie aus mir heraus sprudeln. Es ist eine Selbstverständlichkeit denn geworden, weil es Gottes Gabe ist und Gottes Geist ist, den er in uns hineingelegt hat. Der Glaube ist aus Luthers Sicht Heilsgewissheit. Ich bin mir Gottes Treue gewiss. Ich bin mir Gottes Treue gewiss. Aber Heilsgewissheit ist nicht gleichzusetzen mit Heilssicherheit. Das hat er auch klar gesagt. Denn der Glaube wird immer wieder angefochten. Und warum? Weil der Glaube sich bewähren muss. Und auch dazu von Luther ein sehr prägnanter Ausspruch. Da heißt es, der Glaube ist nimmermehr stärker und herrlicher, denn die Trübsal und Anfechtung, wenn die Trübsal und Anfechtung am größten ist. Ja? Da könnt ihr euch Pratrabasser dazu erzählen. Wenn der im Fitnessstudio ist und der seine Gewichte hebt, das macht er nämlich regelmäßig, ja, dann baut sich der Muskel nur dann auf, wenn er wirklich mit den Gewichten an die Grenze seiner Möglichkeiten geht. Stimmt's? Genau. Und das ist damit hier gemeint. Nur wenn ich es wirklich herausfordere, wenn ich wirklich an die Grenzen gehe, wächst es. Sonst nicht. Ja? Ich bin ja auch manchmal im Fitnessstudio und ich wundere mich dann als so über manches Geschlecht, was dann so am Fahrrad sitzt oder irgendwo und duddelt so ganz fröhlich hin und schnattert und schnattert und schnattert. Und wenn man dann mal so auf der Belastungskurve schaut, ne? Stufe 1 oder so, ne? Gerade so, dass sich das Rad dreht, ne? Man gibt den an, man hat was, aber es bringt dir nichts, außer dass sich die Beine bewegen, ne? Denn wenn das Stufe 5 oder 6 wäre, dann könntest du nicht mehr reden, ne? Dann kommst du in Schweiß. Ja? Aber dann würde es auch was bringen. So bringt es nichts. Außer, dass du Gesellschaft im Fitnessstudio hast. Ne? Aber wenn Pratrap da am Arbeiten ist, ja, dem vergeht das Reden. Der braucht alle Kraft, um sich halt eben da anzustrengen, die Gewichte hochzubekommen. Und genau das ist der Punkt. Dann, wenn die Anfechtung groß ist, wenn der Zweifel auch kommt, und ihr könnt euch vielleicht noch an die Situation erinnern von Luther, ist ja auch eine ganz bekannte Episode von ihm, als er da in der Wartburg saß und geschrieben hat. Da hatte er diese Vision, dass der Satan ihm erschienen würde. Und da hat er das Tintenfass genommen und hat es dem Tintenfass an die Wand geworfen, um damit den Satan zu treffen. Ja? Auch Luther spricht von sich aus, dass er große Anfechtung hatte. Auch gerade da, als er in der Wartburg ja, sich verstecken musste. Also Anfechtung ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Es geht einfach nur darum, dass wir halt eben da uns dieser Treue gewiss sind, die Gottes Zusage in unserem Leben nun gibt. Und auch da haben wir im Jakobus ein Wort stehen, da heißt es, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, ob es immer so Freude ist, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Ja? Oder auch 1. Petrusbrief, da steht, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden wird, werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zum Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Das ist so ein Stückchen einfach auch Vorbereitung auf das Kommen unseres Herrn, dass wir überstehen. Denn wir wissen alle, dass in der letzten Zeit es nicht einfacher werden wird. Wenn man so im Moment guckt, wie das ganze Weltgeschehen um uns herum, kann einem ja manchmal auch schon so ein bisschen bange werden. Aber ich glaube, das ist noch nicht die Dimension, auf die wir uns noch einstellen müssen. Fakt ist, und das hat Luther am Anfang ja auch schon gesagt, Glauben heißt Vertrauen. Ich vertraue mich Gott an. Ich vertraue mich Gottes Zusage an. Was er sagt, da baue ich drauf. Das ist der Felsen, auf dem ich stehe, auf dem ich mein Leben aufbaue. Vertrauen. Hier, nochmal zurück zu dem Hauptmann. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er ist ja zu Jesus gegangen, weil er vertraut hat, dass wenn er es tut, sein Knecht geheilt wird. Und auf der Basis seines Hoffens, seines Vertrauens auf Jesus, ist er zu ihm hingegangen und er hat sein Vertrauen halt eben auch bestätigt. Dir geschehe, wie du auf mich vertraut hast, könnte man doch sagen. Oder Galater 3. So hat doch Abraham Gott geglaubt und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Viele sagen, dass Abraham gehorsam war. Aber es war kein Gehorsam, sondern das war die Zusage Gottes, die in sein Leben gekommen ist und die ihm die Kraft gegeben hat, alles hinter sich zu lassen und aufzubrechen. Ja? Jesus spricht im ganzen Neuen Testament nie von Gehorsam. Nie. Wir dagegen sehr, sehr häufig. Wir fordern Gehorsamkeit ein. Ne? Jesus hat nie über Gehorsam gesprochen. Ja? Brauchte er nicht, weil sein schöpferisches Wort in den Menschen gewirkt hat. Wir setzen oft, wenn wir irgendwas bewirken wollen, Moral ein. Gehorsam zu fordern, damit etwas gemacht wird, so wie ich es haben will. Das war nie Jesus Ansinnen. Jesus ist nie moralisch gekommen. Zuletzt hier Römer 4, Vers 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft, was nicht ist, dass es sei. Vor Gott, dem er geglaubt hat, auf den er vertraut hat. Das ist, als wenn du jetzt im Winter, Stein oder Meer, vielleicht der zufriert, ne, und du drauf gehst. hält es nicht. Aber ein Glück, dass Gott nicht vergleichbar ist mit einer Eisfläche, sondern er ist vergleichbar mit einem Felsen, auf dem wir stehen. Da brauchen wir keine Angst zu haben, dass da irgendetwas einbricht. Und wenn wir natürlich darüber sprechen, ruf das, was nicht ist, dass es sei, dann kommen wir natürlich überhaupt gar nicht drum herum, um auf diesen Bibelvers zu kommen. Hebräer 1. Ich habe es so aus der guten Nachricht bewusst rausgenommen, weil es da für mich etwas prägnanter in unsere heutige Zeit passt. Da heißt es, Glauben heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sie die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Im Vertrauen, in der Kraft der Zusage Gottes in unser Leben. Da beweist es sich selbst und gibt halt eben auch mir dann dieses Vertrauen, worauf ich mich stellen kann. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus dem Unsichtbaren entstanden sind. Wie das passiert ist, ob durch Evolution oder durch Urknall oder durch was auch immer, das ist mir sowas von egal. Ja? Es war keiner von uns dabei. Gott wird es uns einmal sagen, wie er es gemacht hat. Ja? Es ist für uns auch heute überhaupt gar nicht heilsentscheidend, wie er das damals gemacht hat. Ja? Wäre zwar schön zu wissen von der Neugier her, aber es hilft mir heute im Alltag überhaupt nicht. Aber zu wissen, dass er es war, der die Welt geschaffen hat, der das Universum in seiner Hand hält und alles, was wir in unserem Leben erleben, von ihm sanktioniert ist, dass er seine Hand drunter hält, das ist das Wichtige dabei. Das zu wissen, und darauf soll unser Glauben halt eben bauen. Und der Gegenteil von Glaube ist natürlich Unglauben, Misstrauen. Ja? Misstrauen. Ich traue nicht, ich misstrauen. Da geht zum Beispiel die Frage los, was ist eigentlich Sünde? Was ist Sünde? Diebstahl, jemanden umbringen. Ist das Sünde? Ja, das ist Sünde. Aber die Sünde, die eigentliche, ist eigentlich eine ganz andere. Die finden wir hier. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Kennen wir alle, ne? Das kennen wir alle. Auch den nächsten Vers ist uns noch bewusst. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Aber jetzt kommt es. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes einziger Sohn. Die eigentliche Sünde ist Unglaube. Misstrauen Gott gegenüber. Alles andere ist die Folge. Auch hier wieder ein Wort von Martin Luther. Man kann das Werk vom Glauben ebenso wenig scheiden, wie man das Brennen vom Feuer trennen kann. War auch ein ganz interessanter Spruch. Ja? So diese Selbstverständlichkeit. Und dann heißt es hier in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Da steht nicht können, vielleicht, oder wenn er sich besonders anstrengt, oder wieder, wenn er jeden Sonntag seinen Zehnten ins Opferkörbchen wirft, ja, sondern wer an mich glaubt, von dessen Leib werden. Auch hier wieder diese unbedingte Zusage, ich kann mich eigentlich gar nicht wehren. Eigentlich. Und als ich den gelesen habe, wurde mir natürlich einer meiner Lieblingsverse sofort wieder bewusst. Aus Jesaja 32, da heißt es, siehe, in Gerechtigkeit wird ein König regieren und Fürsten werden herrschen, wie es recht ist, dass ein jeder von ihnen sein wird, wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbäche an einem dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Land. Im Prinzip das, was unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt heute ist. Menschen Schutz zu geben in jeder Beziehung. Hilfe zu geben. Von daher bin ich auch gerade hier an der Stelle nochmal so dankbar gewesen, dass bei uns jetzt diese Helferbörse ins Leben gerufen wurde. So absolut biblisch, so absolut das, was auch im Kontext unserer Gemeindehistorie halt eben noch ist. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Wer auf ihn vertraut, wer sein Leben ihm sagt, okay, ich akzeptiere, dass du mein Leben in die Hand nimmst. Er vergewaltigt uns nicht. An der Stelle sagt er, der das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und als letztes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, in Klammern, wer mir vertraut, der hat das ewige Leben. Diese Zusage Gottes in dein Leben hinein, als eine Perspektive für unser Leben bis ans Ende unserer Tage. Diese Zusage: Ich bin bei dir alle Tage bis an das Weltende. Das ist eine Zusage, die ist real. Auf die können wir bauen, genauso wie wir auf einen Felsen bauen können. Das ist dein und mein Gott, der den Glauben in dir wieder ganz neu lebendig machen will. Da, wo wir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen uns auf dem Sofa in Anführungszeichen es kuschelig eingemümmelt haben, sagt mir, komm, schmeiß die Decke mal weg. Ja? Und mach mal wieder Glaubenserfahrungen, dass wir genauso Gott erleben, wie Tosca das heute Morgen auch gesagt hat. Dass wir morgens hier vorne stehen können, sonntags, und sagen, Mensch, ich habe das mit Gott erlebt. Glauben. Glauben lebendig machen, wieder ganz neu in unserem Leben. Dazu lade ich uns, mich inklusive, ganz neu ein.